Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Er war einer der genialsten Tüftler unter den Verbrechern. Eine selbstgebaute Lore, ein ferngesteuerter Magnet, eine Sandkiste ohne Boden. Über 6 Jahre lang hat dieser Mann die deutsche Polizei genarrt. Die Bevölkerung, die hat regelrecht mitgefiebert mit diesem irren Typen aus Berlin-Neukölln. Aber diese Woche, vor genau 25 Jahren, die war dann seine letzte in Freiheit. Die Polizei siegt am Ende und schnappt sich den Kaufhauserpresser Arno Funke, genannt Dagobert.
Dies ist eine Ansage der Kriminalpolizei Hamburg. Die Kriminalpolizei bittet um Mitfahndung nach einem gefährlichen Erpresser, der seit Juni 1992 ein größeres Kaufhaus in Hamburg erpresst und durch Bombendrohungen und Explosionen bereits Schäden in Millionenhöhe verursacht hat. Der Erpresser nennt sich Dagobert.
Dieser komische Erpresser da.
Der erpresst den Karstadt-Konzern inzwischen, glaube ich, um 1,2 oder 1,4 Millionen, je nachdem, wie seine Kosten gestiegen sind. Ich finde es gut. Ja, ich finde es witzig.
Was heißt, aus der Zeitung hat man oft genug gelesen. Ganz raffinierter Mensch.
Meiner Ansicht nach muss es ein hochintelligenter Mensch sein.
Das ist ganz gut, wie er die Polizei verarscht, ja.
Irgendwie ist der Junge sehr clever, muss man sagen. Also kann man nur den Hut vollziehen. Solange keiner zu Schaden kommt, ist es auch ja nicht schlecht.
Dagobert hat eine Brille an.
Die Brille trägt er noch heute. Er ist jetzt knapp 70, arbeitet als Karikaturist für die Satirezeitschrift Eulenspiegel, lebt in einer stabilen Partnerschaft. Die 6 Jahre im Gefängnis sind lange vorbei. Dagobert, den Erpresser, gibt es nicht mehr. Nur noch Arno Funke, den Zeichner, mit einem verschmitzten Lächeln und der Brille.
Man kann auch nicht immer mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Das macht der Abstand, den man natürlich gewonnen hat, zu der ganzen Geschichte. Für mich war sonst damals eigentlich wie ein Albtraum gewesen.
An den Tag, an dem er geschnappt wurde, denkt er oft. Von einer Telefonzelle in Berlin-Treptow aus wollte er der Polizei Anweisungen für den nächsten Geldübergabeversuch geben. An viele Einzelheiten kann er sich noch erinnern.
Einmal, dass ich schon das Gefühl hatte, observiert zu werden, aber das nicht so richtig realisieren konnte. Eine Telefonzelle, die ich vorher mir schon mal ausgeguckt hatte, und kam da hin und dann funktionierte die nicht, was ja öfter vorkam, besonders in der Osthälfte Berlins. Und dann habe ich eine weitere gesucht und dann habe ich da so eine Doppeltelefonzelle gefunden und hatte ich dann eben auch Anschluss und dann hörte ich die Reifen quietschen, als ich rauskam aus der Telefonzelle und da wusste ich natürlich schon, was los ist.
Am 22. April 1994 war alles vorbei. Los ging es bereits 1988. Vom Berliner KDW fordert ein Unbekannter 500.000 D-Mark. Kurz darauf explodiert nachts in der Sportwarenabteilung des KDW ein Sprengsatz. Niemand wird verletzt, der Sachschaden ist immens. Das KDW entschließt sich zu zahlen und der Geldbote erhält über Funk Anweisungen.
Sie fahren jetzt zum S-Bahnhof Bukowitz Chaussee. Sie fahren mit dem Zug um 20.43 Uhr Richtung Frohnau. Sie nehmen den letzten Waggon und stellen sich in Fahrtrichtung gesehen auf die rechte Seite. Sie bleiben auf Kanal 25 empfangsbereit und fahren so lange bei offenem Fenster oder Tür, bis Sie über Funk das Kommando zum Rauswerfen des Geldes bekommen. Und jetzt müssen Sie sich langsam beeilen, sonst schaffen Sie es nicht mehr.
Mitten auf der Strecke beginnt das Funkgerät zu rauschen.
Achtung, hier spricht der Erpresser. Werfen Sie das Geld jetzt raus!
Arno Funke schnappt sich das Geld und verschwindet unerkannt. Ein paar Jahre kann er gut davon leben, dann geht es langsam zur Neige. Er leidet unter Depressionen, kann als Schildermaler und Lackierer kaum arbeiten, weil er Schäden durch das Einatmen giftiger Dämpfe davongetragen hat und er muss inzwischen eine Familie ernähren. Also versucht er das Spiel nochmal. Diesmal erpresst er Karstadt. Ein Sprengsatz explodiert wieder nachts in einer Hamburger Filiale. Karstadt signalisiert Zahlungsbereitschaft. Im Anzeigenteil einer Zeitung wird eine Anzeige geschaltet. Dabei bekommt der Erpresser seinen Namen. Dagobert. Zufall, sagt Arno Funke heute. Die Idee kam ihm, als er einen Beutel für das Geld vorbereitete.
Weil so ein Turnbeutel für Kinder in so einem Leuchtorange. Und da war die Dagobert-Figur drauf. Und dann dachte ich, naja, sollen sie dann eben schreiben bei Grüße und Glückwünsche, Dagobert grüßt seine Neffen.
Es beginnt ein über 2 Jahre dauerndes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Über 30 technisch immer raffiniertere Geldübergabeversuche scheitern. Stets kann Dagobert entkommen. Die Geldtasche soll per Magnet an einem Zug befestigt werden und per Fernsteuerung abfallen. Die Polizei liefert nur Papierschnipsel. Das Geld soll in eine Streusandkiste gelegt werden, die über einem Gullischacht steht. Die Polizisten glauben dem Bewegungsmelder nicht. Dagobert bekommt wieder nur Papier und entkommt durch die Kanalisation. Das Geld soll auf einer selbstgebauten Schienenlore befestigt werden und auf einem stillgelegten Gleis in die Dunkelheit fahren. Die Lore entgleist. Und diese Ideen stammen alle aus den Donald-Heften, behauptet damals der selbsternannte Donaldist, also Donald-Duck-Forscher Michael Aust.
In den Comicgeschichten kürzen die Neffen oder Gustav Ganz oder Dagobert selber oft Wege mit kurvenreichen Strecken ab, wenn sie jemanden den Weg abschneiden wollen, indem sie durch ein Kanalrohr rennen, das also offen zugänglich ist. Anderes Beispiel ist die Geschichte mit der Sandkiste in Britz, die also keinen Boden hatte. So eine ähnliche Sache ist also vorgekommen in einer anderen Geschichte. Da ging es also um die drei Neffen, die sie nicht waschen wollten und die sie auf dem Dachboden versteckt hatten. Und die haben also eine Truhe über eine Luke gestellt, die genau in Donalds Badezimmer führte. Und Donald vermutete die Neffen in der Kiste und springt rein und fällt ins Bodenleere und nimmt dann das eigentlich den Neffen zugedachte Vollbad.
Auch Arno Funke hat als Kind die Donald-Hefte gelesen. Mit Dagobert habe er sich aber nicht identifiziert.
Dagobert fand ich zwar interessant, die Figur, aber Daniel Düsentrieb war eigentlich mein Favorit. Das hatte meine Fantasie angeregt. Da hätte ich mir als Kind manchmal gewünscht, dass ich das basteln könnte, was der so gebastelt hat.
Als Erwachsener hat er es dann getan, auch wenn Parallelen reiner Zufall seien. Aber dennoch, an einem Morgen steht Chefermittler Michael Dalicki wieder fassungslos vor einem offenen Gullischacht. Daneben, in einem Gebüsch, hängt ein verstecktes Richtmikrofon.
Als wir am Abend diesen Tatort so aufnahmen und den Deckel entfernten und hineingeleuchtet haben, hing hier unten, hier vorne, ne, gleich an diesen Tritten, die nach unten führen, 2 Kopfhörer. Es ist also davon auszugehen, dass der Täter zum Zeitpunkt der geforderten Geldabgabe sich hier aufgehalten hat, über diese Kopfhörer auch eine Verbindung hatte zur Außenwelt und hier alles mitbekommen hatte.
Und dann rechtzeitig durch die Kanalisation entkommt, als die Beamten das Geld nicht da ablegen, wo er gefordert hatte. Um Druck zu machen, verübt er weitere Sprengstoffanschläge in Karstadt-Filialen, immer so, dass niemand verletzt wird. Und er ersinnt weitere Ideen für eine perfekte Geldübergabe. Wohlgefühlt habe er sich bei all dem aber eigentlich selten, sagt Arno Funke heute.
Geldübergabe ist mit sehr viel Stress verbunden, mit Angst verbunden und alles sowas. Und damals, wo ich dann eben gebastelt habe, war ich auch ein Stück weit in meinem Element. Im Nachhinein, jetzt aus heutiger Sicht, frage ich mich manchmal, wie ich das geschafft habe. Es gab halt kein Internet oder so, wo man bestimmte Sachen recherchieren konnte oder so oder bestellen konnte.
Über 30 Geldübergabeversuche scheitern, immer kann er entkommen. Einmal hat ihn ein Polizist schon am Ärmel, dann rutscht dieser in letzter Sekunde aus und Dagobert flüchtet mit dem Fahrrad. Die Begeisterung der Öffentlichkeit steigt in dem gleichen Maß wie die Verbitterung bei den Kriminalisten. Ein Berliner Radiosender macht sogar ein Quiz daraus.
Fang den Dagobert. Das heißeste Spiel westlich des Urals.
Und wer ihn schnappt, gewinnt 1 Pfund Kaufhauskaffee.
Hier spricht Dagobert. Du hast verloren. Du musst Polizist sein.
Kurz darauf gewinnt die Polizei doch. Dagobert wird festgenommen. Dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, wirkt sich strafmildernd aus. Seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Lösungsmitteldämpfe und die Depressionen ebenfalls. Er sitzt die Strafe ab, schreibt seine Memoiren, beteiligt sich beim Promi-Dinner, geht ins Dschungelcamp und zahlt Karstadt einen Teil des Millionenschadens zurück. Mit einigen der beteiligten Polizisten hat er sich auch schon mal zum Bier getroffen. Als Arno Funke. Nicht als Dagobert.
Zu einem gewissen Teil war ich manchmal eben auch schlauer, womit sie nicht gerechnet hatten. Dann hat die Polizei natürlich oftmals mit Ganoven zu tun, die vielleicht auch nicht besonders helle sind. Und da ist auch interessant, wie unterschiedlich so die einzelnen Beamten natürlich sowas verarbeiten. Nicht? Also Man darf ja nicht vergessen, dass die Medien ja nun nicht gerade so positiv über die Polizei berichtet hat. Und das geht natürlich an die Nieren und an die Polizeiehre. Wir sind nun sozusagen alle jetzt langsam pensioniert und das ist dann insofern dann auch nicht mehr belastend. Und es gibt auch nette Menschen unter Polizisten, wirklich.